Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Wir haben uns heute das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgenommen. Darunter versteht man verschiedene Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, koronare Herzkrankheiten bis hin zum Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und viele andere Dinge. In den meisten Fällen benötigen diese Patienten und Patientinnen verschiedene Medikamente für ihre Grunderkrankung. Einzelne dieser Erkrankungen verursachen Schmerzen, aber Schmerzen treten bei diesen Patienten auch unabhängig von der Grunderkrankung auf und müssen ebenfalls medikamentös behandelt werden. Was muss man dabei beachten? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Herzschmerz. Ich freue mich für dieses Thema wieder unseren Experten, Herrn Professor Dr. Thomas Herdegen, Arzt und Pharmakologe, Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie und Träger des Deutschen Schmerzpreises von der Universität Kiel begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Professor Herdegen, schön, dass Sie da sind.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Dr. Maurer.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, Blutdrucksenker, Blutverdünner, Medikamente gegen Rhythmusstörungen, vieles anderes kommt bei Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zum Einsatz. Aber auch auf Schmerzmittel kann nicht verzichtet werden. Häufig müssen diese auch noch in unterschiedlichen Kombinationen gegeben werden. Eine echte Herausforderung. Ja, und lieber Herr Professor Herdegen, warum ist es gerade bei diesen Patienten so besonders wichtig, dass man die Schmerzen effektiv behandelt?
Zum einen muss man bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf einige Problemzonen achten. Das ist zum einen am Herz, der Herzrhythmus, dass der nicht zu schnell oder zu langsam wird. Dann der Blutdruck. Schmerzmedikamente können Blutdruck steigern oder den Blutdruck senken. Schmerzmedikamente können die Nierenfunktion beeinträchtigen. Das kann wieder zu einer Belastung des Herzens führen. Und dann haben wir natürlich bei vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen Patienten, die Blutverdünner nehmen. Und auch da kann es zu Interaktionen kommen oder vielleicht zu einer Veränderung der Blutung. Das sind so die Problemzonen, die wir bei der Therapie mit Analgetika berücksichtigen müssen. Und warum? Trotz dieser Probleme müssen wir eine Schmerztherapie durchführen bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Warum kann man das nicht einfach sagen, naja, dann behandeln wir nur die ganz schweren Fälle? Nein, ein Schmerz, der nicht gut behandelt ist, führt zu Stress, zu Schlaflosigkeit, auch zu emotionalen Verstimmungen wie Ängstlichkeit oder depressive Verstimmung. Und all das belastet unser Herz. Angst macht Stress. Und wenn wir uns nicht gut fühlen, dann schlägt das auch auf die körperliche Befindlichkeit und auf das Herz durch. Und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass ein unbehandelter Schmerz oder ein schlecht behandelter Schmerz das Risiko und die Schwere für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Deshalb ganz wichtig, das werden alle Schmerztherapeuten sagen, wir müssen Schmerz gut behandeln, auch wenn wir schwerwiegende Begleit- und Grunderkrankungen haben.
Ja, es gibt ja viele Schmerzmittel, die eben auch jedes eigene davon ein sogenanntes Nebenwirkungsprofil hat und auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mehr oder weniger gut ist. Fangen wir doch mal mit den Entzündungshemmern an. Die werden ja häufig direkt von der Apotheke abgegeben, ohne Rezept. Das heißt, die Ärzte wissen ja oft gar nicht, dass Patienten das nehmen. Und das ist ja das häufigste Ibuprofen, Diclofenac, Aspirin. Was können Sie uns dazu sagen?
Fangen wir einmal an mit dem Diclofenac. Das darf man nicht geben bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz und wenn sie Durchblutungsstörungen der Arterien haben. Beim Ibuprofen muss man erst aufpassen bei einer ganz schweren Herzinsuffizienz. Grundsätzlich aber gilt immer zu beachten, was macht die Niere. Und wenn die nicht mehr gut arbeitet, dann besteht die Gefahr, dass diese Schmerzmittel die Nierenfunktion weiter verschlechtern. Und wenn die Niere nicht arbeitet, dann kann sie Flüssigkeiten nicht ausscheiden. Und was passiert, wenn die Flüssigkeit nicht ausgeschieden wird? Sie bleibt im Körper. Und woran sehen wir das? Richtig, es lagert sich ein in den Beinen. Wir haben das berühmte, das Wasser in den Beinen oder in die Füße. Das sind die sogenannten Ödeme. Und die belasten das Herz. Und wenn ich zu viel von diesem Wasser habe, kann es zu einer Überlastung kommen und nicht selten dann zu Krankenhauseinweisungen. Bei dem Aspirin muss ich noch aufpassen, dass das Blut verdünnen kann. Und bei Patienten, die andere Blutverdünner haben, muss man auf eine gewisse Zunahme des Blutungsrisikos achten. Da muss man vorsichtig sein.
Und das trifft ja auch für Ibuprofen und Diclofenac zu mit den Blutverdünnern, oder?
Nicht ganz so schlimm. Da ist die Wirkung wesentlich kürzer. Und da muss man vor allen Dingen darauf achten, dass der Magen geschädigt werden kann. Das heißt, die Blutung im Magen, die gefürchtet ist, die Magenblutung, ist weniger eine Folge einer vorübergehenden Verdünnung, sondern dass da quasi Löcher in die Magenschleimhaut gebrannt werden. Und aus diesen Löchern kann es dann bluten. Und wenn Patienten dann andere Blutverdünner nehmen, wie das Heparin oder Antikoagulantien, dann kommt es zu diesem gefürchteten Magenbluten.
Ja, gehen wir doch mal weiter in den freiverkäuflichen. Paracetamol wird ja auch häufig gekauft.
Paracetamol und dann auch noch freiverkäuflich kann man gut nehmen. Da muss man eigentlich auf nichts Rücksicht nehmen. Da haben wir auch keine Einschränkungen der Abgabe bei den üblichen Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja, da darf ich vielleicht auch noch gerade kurz darauf hinweisen. Wir haben einen eigenen Podcast zum Paracetamol gemacht, für die, die sich jetzt dafür interessieren. Nochmal einen kurzen Sidestep. Das nächste, was häufig gegeben wird, ist ja das Metamizol. Das wird verordnet vom Arzt. Was sagen Sie dazu?
Das gilt das Gleiche für das Paracetamol. Und deshalb wird es so häufig verordnet und ich hoffe auch sehr, dass das weiterhin so bleibt, weil wir es bei vielen Patienten mit schweren Erkrankungen einsetzen können und in dieser Breite des Einsatzes ist es eigentlich alternativlos.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Opioiden. Die werden ja in der Schmerztherapie ebenfalls häufig benötigt. Und wie sieht es da aus bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Eigentlich kann man sie auch gut einsetzen. Selbst beim akuten Herzinfarkt werden sie ja gegeben, damit der Patient sich beruhigt und das Herz durch die Aufregung nicht weiter überlastet. Es gibt Schwierigkeiten, man muss vorsichtig sein bei einer ganz schweren Herzinsuffizienz, aber das wissen die Fachärzte. Da muss man etwas aufpassen mit den Opioiden im Alltag eigentlich nicht. Und diese Beruhigung einer Atemnot, das ist etwas, was wichtig ist. Da kann der Arzt durch eine Gabe von Opioiden zu einer Beruhigung und zu einer besseren Atmung führen. Man hat ja immer Angst, oh ja, Opioide unterdrücken die Atmung. Gerade bei einer Atemnot, die dann so ein enge Gefühl hervorruft und die vielleicht nicht durch eine massive Überwässerung hervorgerufen wird, können die Opioide Gutes tun.
Ja, machen wir mal weiter im Reigen der Schmerztherapie. Da gibt es jetzt die sogenannten Antikonvulsiva, also die eigentlich ja gegen Krampfanfälle sind, wie das Pregabalin und das Gabapentin, die häufig eingesetzt werden.
Da sollte man auf die Nierenfunktion achten. Das wird der Arzt wissen. Bei einer eingeschränkten Nierenfunktion muss ich die Dosis reduzieren oder ab einer gewissen Nierenfunktion darf ich es eben nicht geben. Ansonsten sind das ebenfalls sehr gut einzusetzende Substanzen bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Und last but not least, wie sieht's aus mit Antidepressiva?
Bei den Antidepressiva denken wir voran als allererstes an das Amitriptylin, für das ja mit die besten Studienergebnisse in der Schmerzunterdrückung vorliegen. Das wird in einer niedrigen Dosis gegeben, zumindest deutlich niedriger, als wir es dann bei psychiatrischen Erkrankungen wie der Depression geben. In diesen niedrigen Dosierungen kann es mal sein, dass der Blutdruck etwas steigt oder abnimmt. Das muss man dann einfach mal kontrollieren, Kontrolluntersuchungen machen. Und dann kann es auch mal zu einer Verlängerung der Überleitungszeit kommen, aber das eigentlich nur in höheren Dosen. In diesen niedrigen Dosen, in denen wir es geben in der Schmerztherapie, zeigen die Studien, dass es zu keiner QT-Zeitverlängerung kommt.
Das heißt, es wäre vielleicht sinnvoll, bevor man Amitriptylin überhaupt einsetzt, mal ein EKG zu machen, dann sieht man ja, ob da schon Probleme sind.
Das ist vollkommen richtig, wobei der Patient mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja sowieso unter einer konstanten, regelmäßigen kardialen Kontrolle stehen sollte, sodass hier bereits die Untersuchungsergebnisse vom Kollegen eigentlich vorliegen sollte.
Ja, mittlerweile ist es leider so, dass die Kardiologen auch völlig überlastet sind und die Termine weit auseinander liegen.
Ja, das ist richtig. Aber manche Patienten wissen es vielleicht, dass sie mal gehört haben vom Arzt, Mensch, bei Ihnen ist Ihr Rhythmus etwas verlängert, die sogenannten Überleitungszeiten verlängert. Oder generell, wenn ein Patient einen zu langsamen Herzschlag hat, die sogenannte Bradykardie, oder vielleicht sogar einen Schrittmacher hat, da sollte er vielleicht unabhängig von Schmerzmedikamenten bei dem Besuch beim Kardiologen sich darüber informieren, welche Medikamente sollte er meiden. Und ganz wichtig, weil das Amitriptylin immer wieder gebraucht wird, speziell darauf ansprechen, kann ich ein niedrig dosiertes Amitriptylin bekommen, wenn ich es einmal brauchen sollte.
Ja, jetzt zäumen wir mal das Pferd von der anderen Seite auf. Diese Patienten haben ja häufig verschiedene Medikamente, die sie einfach wegen ihrer Grunderkrankung einnehmen müssen. Und auch da gibt es ja einiges zu beachten. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Blutdrucksenkern. Welche Schmerzmittel sollte man da oder worauf sollte man da achten bei der Schmerzmedikation?
Frau Dr. Maurer, das ist vollkommen richtig, dass wir diese Sicht einmal sehen müssen. Und ich habe mir eine Gruppe von 5 Wirkstoffen vorgenommen, beziehungsweise 5 Gruppen von Wirkstoffen, die bei Herz-Kreislauf-Erkrankung eingesetzt werden. Und die will ich jetzt einmal kurz kommentieren. Wenn wir Blutdrucksenker haben, muss man vor allen Dingen aufpassen, dass diese Zyklooxygenase-Hemmstoffe wie Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, die können die Wirkung etwas antagonisieren. Das muss nicht viel sein. Bei wenigen Patienten kann es aber tatsächlich mal zu einer Erhöhung von 10 oder 15 Millimeter Hg kommen. Das lohnt sich also vor allen Dingen bei einer längeren Einnahme hier in der Selbstmedikation zu Hause, das zu überprüfen. Dann die Blutverdünner. Wir haben eben gerade schon angesprochen, da kann es über diese gleichen Substanzen Ibuprofen, Diclofenac zu einer Verlängerung der Blutung, zu einer Verstärkung der Blutung führen. Da übrigens kann man gut einsetzen die Coxibe. Und da darf ich verweisen auf einen Podcast, den ich mit Frau Dr. Maurer vor einiger Zeit eingesprochen habe über Vor- und Nachteile dieser Unterform der Zyklooxygenase-Hämmer, die nichts an der Blutverdünnung macht. Dann haben wir die Antiarrhythmika. Das ist schwierig, das muss wirklich mit dem Arzt besprochen werden. Die Schmerzmittel, die wir einsetzen, auch die Koanalgetika, die können je nach Dosis und ja, je nach individueller Ansprechung des Patienten mal den Herzrhythmus beschleunigen, mal bremsen, einfach nachfragen, wenn hier die Rhythmusstörung im Vordergrund liegt. Lipidsenker, die regelhaft gegeben werden, vertragen sich eigentlich gut mit allen Schmerzmitteln. Und last but not least, die Diuretika. Diuretika, da gilt es immer zu beachten, dass der Patient nicht austrocknet. Er soll nicht zu viel trinken, um sich zu überwässern, aber auch nicht zu wenig. Wir haben schon vorhin auf die Zyklooxygenase-Hämmer, Ibuprofen, Diclofenac hingewiesen. Wenn wir diese Krampfmittel, Antiepileptika nehmen oder die Antidepressiva, das sind ja Koanalgetika, wie wir gehört haben, also Amitriptylin, Duloxetin, Pregabalin. Da kann es grundsätzlich im Zusammenspiel mit Diuretika zu einer sogenannten Verdünnungs- Hyponatremie kommen, dass also das Natrium durch etwas zu viel Wasser verdünnt wird. Es ist kein echter Mangel. In der Regel wird ja bei den Laboruntersuchungen das Natrium immer mitbestimmt. Einfach mal einen Blick darauf werfen, vielleicht auch mal den Arzt fragen, was macht mein Natrium? Ich nehme hier eine Reihe von zentral wirksamen Medikamenten plus ein Diuretikum ein. Das wäre es jetzt so aus meiner Sicht, die relevanten möglichen Interaktionen, Frau Dr. Maurer.
Jetzt muss ich gerade noch mal kurz eingreifen. Wenn jetzt das Natrium runtergeht, was müssen die Patienten denn da beachten oder was für Symptome bekommen sie?
Die Symptome treten erst dann auf, wenn das Natrium wirklich stark reduziert ist. Man sagt von 140 Millimol, wenn es dann runtergeht auf 130, 125, da kann es zu zentralen Störungen kommen, zu einer gewissen Verwirrung. Und es könnte möglicherweise auch vielleicht die Krampfschwelle gesenkt werden. Also wenn es einem irgendwie ganz komisch im Gehirn ist, dann auch mal dran denken, das Natrium bei einer Konstellation von Blutdrucksenkern, Diuretika und Neuropsychopharmaka.
Ich denke, bei den Diuretika, wenn wirklich zu viel ausgeschwemmt wird, wenn ich das mal so sagen darf, und da kommt es auch, wenn man Opioide nimmt, oft zu Verwirrungen.
Das ist richtig. Das ist dann aber hauptsächlich die Wirkung der Opioide, die eben etwas sedieren. Das ist ja erwünscht. Aber wenn ich zu viel sediere, kann es eben auch sein, dass ich die relevanten Funktionen im Gehirn, die uns klar machen, die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein, dass die auch etwas eingeschränkt werden. Und dann kann es zu solchen Verwirrungen kommen. Das sollte man natürlich in der ersten Linie an die Opioide denken und nicht an die Verdünnungshyponatremie.
Ja, gibt es bestimmte Schmerzmittel, die nach einem Herzinfarkt gemieden werden sollten?
Auch hier haben wir wieder diese Zyklooxygenase-Hemmstoffe wie Ibuprofen, das oder Naproxen. Das sollte man vermeiden in den ersten 4 bis 6 Wochen nach einem Herzinfarkt. Danach kann man sie durchaus geben.
Und wie sieht es da aus mit den Coxiben?
Die Coxibe sollte man hier auch in einem Abstand geben, beziehungsweise wir haben ja bei den Coxiben die Kontraindikation der arteriellen Durchblutungsstörungen und bei Patienten mit einem Herzinfarkt müssen leider die Coxibe komplett gemieden werden.
Ja, jetzt gibt's ja noch verschiedene andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie die Herzinsuffizienz. Das heißt, das Herz arbeitet einfach nicht mehr genügend. Was gibt's da zu beachten?
Bei der Herzinsuffizienz, und Sie sehen, liebe Zuhörer, es sind immer wieder die gleichen Problemzonen, muss man vor allen Dingen aufpassen, dass die Niere weiterhin gut arbeitet und dass der Blutdruck nicht hochgeht. Damit schützen wir das Herz vor einer Überlastung. Dann bei Patienten mit einem Vorhofflimmern, die müssen ja antikoaguliert werden, die Blutverdünner bekommen, so Substanzen wie das Apixaban oder Rivaroxaban. Früher hatte man Marcumar gegeben, das wird ja jetzt ersetzt, das ist viel weniger häufig noch im Gebrauch. Da muss ich eben alles berücksichtigen, was das Blut verdünnen könnte. Auch hier die Zyklooxygenase-Hemmer und auch das niedrig dosierte Aspirin oder Clopidogrel. Das gibt man ja bei einer Durchblutungsstörung der Koronarien an den Herzkranzgefäßen nach einem Herzinfarkt. Und wenn der Patient dann ein Vorhofflimmer noch hat, dann muss ich beides geben. Dann habe ich also meine Blutverdünner plus mein Aspirin. Aber da bitte mal den Arzt drauf ansprechen, wenn ein Jahr lang vergangen ist und das Herz ist stabil, wir haben keine Atemnot mehr, wir haben keine Angina pectoris, keinen belastungsabhängigen Schmerz, keinen neuen Infarkt, dann kann das Aspirin unter Umständen abgesetzt werden. Wir haben nur noch den Blutverdünner und damit reduzieren wir auch das Risiko für Blutungen. Und ganz zum Schluss noch, was machen wir bei Patienten mit den venösen Thrombosen, den Beinvenenthrombosen oder der Lungenembolie? Da gilt das Gleiche, was ich hier gerade beim Vorhofflimmern gesagt habe über die Antikoagulantien.
Ja, das waren ja wieder viele Informationen und die möchte ich jetzt gerne auch nochmal für Sie zusammenfassen. Also, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da ist es wichtig, dass wir die Schmerzen effektiv behandeln, weil jeder Schmerz ein Stress für das Herz ist und die Herz-Kreislauf-Erkrankung auch wieder verstärken kann. Es gibt ja viele Medikamente, die frei verkauft werden können, wie das Diclofenac, das Ibuprofen und das Aspirin. Das sollte man bitte nur nach Rücksprache mit dem Arzt, weil gerade Diclofenac und Ibuprofen können auch die Niere schädigen, haben wir ja jetzt schon häufiger gehört. Und gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt es häufiger zu Wasseransammlungen. Die Niere kann dann noch weniger das Wasser abtransportieren, was wieder das Herz mehr belastet. Und beim Aspirin, das wissen ja, denke ich, fast alle, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, das verdünnt das Blut. Und wenn man das in höheren Dosierungen nimmt und vielleicht zusätzlich noch einen Blutverdünner braucht, wegen der Herz-Kreislauf-Erkrankung, sollte man auch unbedingt mit dem Arzt Rücksprache halten. Also bitte nichts, wenn man eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, einfach in der Apotheke kaufen, immer Rücksprache halten. Paracetamol, da hatten sie gesagt, das ist etwas, das kann man eigentlich gut geben. Da gibt es normalerweise keine Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, die wir beim Herz beachten müssen. Und dazu hatten wir ja auch nochmal einen Podcast. Und wir haben noch das Metamizol, das wird vom Arzt verordnet. Das ist auch eine sehr gute Substanz, die man geben kann bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Opioide sind gut einsetzbar. Bei den sogenannten Antikonvulsiva, also das Pregabalin und Gabapentin, muss man wieder auf die Niere achten. Und Antidepressiva, die ja auch häufig zur Schmerztherapie gegeben werden, da sollte man eventuell mit dem Kardiologen Rücksprache halten, wobei man sagen muss, in dieser niedrigen Dosierung, wie sie in der Schmerzmedizin gegeben werden, machen sie normalerweise auch am Herzen keine Probleme. So, jetzt gibt es natürlich auch Medikamente, die eingenommen werden müssen wegen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da ist nochmal ganz wichtig, Blutdrucksenker. Solche Medikamente wie Ibuprofen und Diclofenac können diese Wirkung abschwächen. Bei den Blutverdünnern muss man darauf achten, dass man nicht zusätzlich Aspirin nimmt oder Diclofenac, Ibuprofen, die Blutverdünnung auch wieder nochmal verstärken können. Und bei den Patienten, die Rhythmusstörungen haben, ob das jetzt ein Vorhofflimmern ist oder andere Rhythmusstörungen, immer mit dem Arzt nochmal Rücksprache halten. Und überhaupt sollte man bei allen Medikamenten, die man wegen der Herz-Kreislauf-Erkrankung benötigt, wenn man da eben zusätzlich ein Schmerzmittel benötigt, immer mit dem Arzt Rücksprache halten. Bitte kaufen Sie sich nicht einfach etwas in der Apotheke. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Herzschmerz. Lieber Herr Professor Herdigen, ganz herzlichen Dank dafür.
Dank auch an Ihnen und auf Wiederhören.
Ja, es gibt noch viele interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret. Deshalb für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, wichtig: Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.